Heute Morgen werden wir einen Blick auf den Apostel Andreas werfen, der nicht sehr oft Thema in Gesprächen oder Predigten ist. Entschuldigung? Ah, das ist umso besser. Dass im Neuen Testament nicht viel über ihn berichtet wird, sollte nicht dazu führen, dass wir ihn ganz vergessen. Denn Andreas kann uns zu einigen guten Gedanken inspirieren. Ich möchte mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass deine Bibel, dass das Wort Gottes uns eine Fülle von Predigtthemen bietet. Ich danke dir, dass es so viel zu entdecken gibt in deinem heiligen Buch. Danke, Herr, dass die Bibel nicht langweilig wird. Danke, dass wir immer wieder Neues und Tieferes entdecken dürfen. Bitte segne du uns, Herr. Segne du mich, wenn ich spreche. Segne du meine Geschwister, wenn sie zuhören. Damit das alles zu unserem Segen gelingen kann. Halleluja. Danke, dass du hier bist. Amen. Der Predigttext steht in Johannes Kapitel 1, die Verse 35 bis 42. Am nächsten Tag, gemeint ist der Tag nach Jesu Taufe, stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blinkte ihn an und sagte: Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinem Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Hier begegnet Andreas zum ersten Mal in seinem Leben Jesus Christus. Andreas stammte wie sein leiblicher Bruder Simon Petrus ursprünglich aus Bethsaida. Später zogen Andreas und sein Bruder Simon in die größere Stadt Kapernaum am Nordufer des Sees Genezareth auf der Westseite des Jordan, circa 10 Kilometer von Bethsaida entfernt. Dort hatten sie zusammen ein Haus und einen Fischereibetrieb. Des Weiteren erfahren wir, dass sie sich mit den Brüdern Johannes und Jakobus angefreundet hatten, die ebenfalls Fischer waren und mit denen sie offensichtlich nicht nur berufliche, sondern auch geistliche Interesse teilten. Andreas findet den Messias. In dieser Zeit war einiges los in der Gegend um den Jordan, denn Johannes der Täufer predigte dort und rief das Volk zur Umkehr auf. Diese Botschaft des Johannes traf die Herzen vieler Menschen, wie uns Matthäus 3, Vers 5 berichtet. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Auch Andreas und sein Freund und Fischerkollege Johannes waren so beeindruckt, dass sie sich dem Jüngerkreis von Johannes dem Täufer anschlossen und in seiner Nähe aufhielten. Und da hörten sie, wie alle anderen auch, wie der Täufer in Anwesenheit der religiösen Abgesandten aus Jerusalem Folgendes predigte. Ich bin nicht der Christus. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Ich taufe euch mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist es, der nach mir kommt, und ich bin nicht wert, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dadurch hatte Johannes der Täufer allen erklärt, dass er nur der Wegbereiter des Messias war und dass sie auf den warten und dann an den glauben sollten, der schon bald nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus Christus. Und dann war es soweit. Am Tag nach Jesu Taufe standen Andreas und Johannes neben dem Täufer, als Jesus vorüberging und Johannes der Täufer sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und als sie ihn so reden hörten, gingen Andreas und Johannes nicht mehr dem Täufer, sondern Jesus nach. Sie verbrachten den ganzen Nachmittag und Abend in der Gemeinschaft mit Jesus, lernten ihn kennen, wurden von ihm belehrt. Und so gingen sie abends voller Überzeugung und Freude wieder weg und bekannten, wir haben den Messias gefunden. Andreas, das ist der Jünger mit dem Blick für den Einzelnen. Das, was Andreas erkannt und erfahren hatte, darüber konnte und wollte er nicht schweigen. Die Bibel berichtet uns nicht sehr viel über Andreas. Obwohl er zum Kreis der 12 Apostel gehörte, stand er ganz im Schatten seines Bruders Simon Petrus und andere Jünger. Aber eines erscheint auffällig. Andreas war sich des Wertes eines einzelnen Seele vor den Augen Gottes bewusst. Fast immer, wenn wir in den Evangelien etwas von ihm hören, ist es in dem Zusammenhang, dass Andreas einzelne Personen von Jesus Christus erzählt oder sie zu Jesus hinführt. Ob das nun Griechen sind, die von Jesu Ruf gehört hatten und ihn kennenlernen wollten, oder ein Jünger bei der Speisung der Volksmenge am Nähe Genezareth. Andreas begleitet sie und bringt sie persönlich zu Jesus. Besonders deutlich wird das auch in unserem heutigen Predigttext im Johannes 1, 41. Das Erste, was Andreas tat, nachdem er den Messias gefunden hatte, ist es, seinem Bruder Simon mitzuteilen und ihn direkt persönlich zu Jesus zu führen. Und das wohl am selben Abend. Ich habe den Eindruck, dass mein Mund ziemlich trocken ist. Kann jemand mir kurz helfen? Entschuldigung, ich habe nicht daran gedacht vorher. Gerade den Menschen, den er mit am meisten liebte, der ihm vertraute, wollte er mit dem Messias bekannt machen. Und er tat es. Im Neuen Testament finden wir keine Angaben darüber, dass Andreas zu vielen Menschen predigte oder die Massen bewegte. Aber seinem Bruder erzählte er von Christus. Und der wurde dann bekanntermaßen ein gewaltiger Zeuge für das Evangelium von Jesus Christus. Herzlichen Dank. Aufgrund dessen predigt sich zum Beispiel zu Pfingsten allein an einem einzigen Tag 3000 Menschen bekehrten. Wir sollten nicht aus den Augen verlieren, der Dienst und die Frucht des Petrus begann mit dem treuen und offensichtlich unspektakulären persönlichen Zeugnis des Andreas an seinem Bruder. Macht uns das vielleicht auch Mut, dass Gott auch unser einfaches Handeln und Reden gebrauchen kann und möchte, einem anderen Menschen Jesus Christus näher zu bringen. Bei Edward Kimball war es so. Kimball war ein schüchterner, leise sprechender Mann, das genaue Gegenteil eines mutigen Evangelisten. Er lebte Mitte des 19. Jahrhunderts in Boston, Amerika, und arbeitete dort in der Sonntagsschule einer Gemeinde mit. Eines Tages tauchte dort ein ungehobelter, rauer Geselle namens Dwight Moody auf. Das tat der weniger aus Interesse als mehr aus einem Deal heraus. Der Onkel hatte den 18-jährigen Neffen angenommen und ihm in seinem Schuhgeschäft Arbeit verschafft, nachdem Moodys Vater verstorben und die Mutter und 9 Kinder mit einem Schuldenberg zurückgelassen hatte. Es wird berichtet, dass Moody in seiner wenigen Freizeit durch die Stadt schlenderte, dabei vor der Teilnahme an Raufereien nicht zurückschreckte und laut fluchte, sobald er sich über etwas ärgerte. Sonntags ging Moody in die Kirche und Sonntagsschule, weil sich das sein Onkel von ihm hatte versprechen lassen. Moody hatte keine Ahnung vom Worte Gottes und war innerlich ablehnend, da er seinen Lebensstil nicht aufgeben wollte. So war der schüchterne Edward Kimball unsicher, ob er genügend Mut aufbringen würde, mit dem jungen Mann persönlich über Christus zu sprechen und ihn mit dem Evangelium zu konfrontieren. Schließlich suchte er ihn dann doch auf und traf Moody im Lagerraum des Schuhgeschäfts. Dort waren sie allein und Kimball sagte ihm mit nach seiner eigenen Einschätzung schlaffen Worten etwas über Christus und seine Liebe. Das war alles. Dennoch traf dieser schwache und vielleicht auch unbeholfene Aufruf das Herz des zuvor ablehnenden Moody und er bekehrte sich. Und so wurde dieser schüchterne Sonntagsschullehrer Kimball zum Wegbereiter für den mächtigen Evangelisationsdienst eines Dwight L. Moody, von dem zehntausende Menschen auf beiden Seiten des Atlantik, Amerika und Großbritannien bezeugen, dass sie sich dadurch bekehrt hätten. Darunter waren selbst spätere Evangelisten und Missionare wie C.T. Studd und Wilbur Chapman und ein Bibelseminar, an dem in den folgenden Jahrzehnten bis heute Tausende von Missionare oder anderen christlichen Arbeitern ausgebildet wurden, war ebenfalls entstanden. Dieser unscheinbare Dienst, anderen persönlich von Mann zu Mann das Evangelium weiterzusagen und vorzuleben und selbst dabei im Hintergrund zu bleiben. Das war der Dienst des Edward Kimball und auch der Dienst des Jüngers Andreas. Brauchen wir auch heute solche Dienste in der Gemeinde? Ich glaube schon. Zu viele Christen meinen, dass das Evangelisieren nicht in ihrer Verantwortung liege. Da sie nicht vor Gruppen sprechen können oder keine Führungseigenschaften besitzen. Sowohl Andreas als auch Petrus besaßen ein evangelistisches Herz, aber ihre Methoden waren ganz unterschiedlich. Wir brauchen beides. Darum beten wir und danken wir für diejenigen, die Gott vor Hunderten, ja vor Zehntausenden von Menschen das Evangelium verkündigen. Wenn man aber genauer hinschaut, die meisten Gemeinden in Deutschland wachsen dadurch, dass viele liebe Menschen mit dem Herzen eines Andreas ihre Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Kunden und so weiter herzlich ermutigen, Jesus Christus kennenzulernen. Jesus vergleicht solche Christen mit Lampen. In Matthäus 5, Vers 14 steht: Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Jesus, Paulus, die 12 Apostel allgemein und im Speziellen Andreas, sie sind uns Vorbilder dafür, dass Evangelisation damals ganz normal in dem Alltag integriert war, dass das ein Lebensstil war. Beispiele dafür sind Jesu Gespräch mit der Samariterin und den sich daraus ergebenden Folgen für das ganze Dorf oder Paulus und Silas im Gefängnis mit sich daraus ergebender Evangeliumsverkündigung gegenüber dem Kerkermeister und seinem Haus oder Jesus im Haus des Matthäus, der seine Arbeitskollegen beziehungsweise Zöllner, gleich mit eingeladen hat. John MacArthur, das ist einer der bekanntesten Pastoren, Bibellehrer weltweit in der heutigen Zeit in den USA und seit über 40 Jahren im Dienst, schreibt Folgendes. Der hat wirklich enorm viele Bücher, ist ein sehr anerkannter Lehrer. In all den Jahren meines Dienstes habe ich immer wieder beobachtet, dass sich die wirkungsvollsten und wichtigsten Aspekte des Evangelisierens normalerweise auf einer individuellen, persönlichen Ebene abspielen. Die meisten Menschen bekehren sich nicht unmittelbar durch eine Evangelisation, zu Jesus Christus. Vielmehr ist es der persönliche Einfluss eines Christen, der sie zu ihm führt. Und weiter, meine Gemeinde versucht, ein evangelistisches Umfeld zu pflegen. Und regelmäßig finden Menschen zu Christus. Diese lassen sich dann taufen und berichten in den allermeisten Fällen, dass sie durch das Zeugnis eines Arbeitskollegen, Nachbarn, Verwandten oder Freundes zu Christus fanden. In anderen Fällen hören wir Leute sagen, sie hätten sich direkt durch eine Predigt in der Gemeinde oder im Radio bekehrt. Doch selbst diese Fälle gehen auf den Einfluss einer Einzelperson zurück, die sie in die Gemeinde brachte. Zweifellos ist die persönliche Beziehung die effektivste Methode, um Menschen zu Christus zu führen. Ich glaube, dass die meisten von uns in einem Punkt sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aus unserer Sicht als Christen sieht es ungefähr so aus. Jemand mit Christus bekannt zu machen, bedeutet das Größte, den größten Dienst oder Geschenk, das man jemandem machen kann. Ich glaube, ihr seid eine Meinung mit mir. Ein Sechser im Lotto mit Superzahlen ist aufs Ganze gesehen im Vergleich dazu gerade mickrig, finde ich. Wir wissen, dass mit Jesus die Heilung, die wahre Liebe und die Gewissheit eines Lebens ohne Ende beginnt. Und dass mit ihm die Frage nach dem Sinn des Lebens erstmalig und gründlich beantwortet wird. Das kann sonst niemand. Den Frieden, der vor ihm kommt, möchte man nie wieder vermissen. Und jetzt für Menschen, die Jesus nicht kennen, sieht das etwas anderes aus. In ungünstigen Fällen haben sie Angst, in irgendeine Sekte gelockt zu werden. Viele haben keinen Durchblick, was eine Freikirche ist oder was eine Sekte wirklich ist, sodass sie diese nicht auseinanderhalten können. Davon konnte ich mich persönlich im Laufe der letzten Jahre immer wieder überzeugen. Es ist, als wenn ich beim Spaziergang in einem der benachbarten Wäldern hier gehe und ständig Angst habe, dass ich demnächst von einem Tiger zerfleischt werde. Menschenskinder, aber es gibt ja keine Tiger in unseren Wäldern. Das würde ich manchmal solche Menschen sagen. Ihr habt Angst vor Sachen, die es gar nicht gibt, im Grunde. Eine diffuse, eine irrationale Angst bleibt und versperrt ihnen den Weg zum Besten, was sie in diesem Leben finden können. Und es gibt natürlich weitere Befürchtungen, die aber grundlos sind. Ich würde mir wünschen, dass wir Christen in der Zukunft besser schaffen, unnötige Ängste der Menschen abzubauen, damit sie Jesus, das größte Geschenk des Lebens, besser erkennen können. Andreas, das war ein Apostel der kleinen Dinge. Denn Andreas war jemand, der auch Wert und Wichtigkeit der kleinen Dinge und der unscheinbaren Gaben zu schätzen wusste. Das wird in einer Begebenheit besonders deutlich und auch hier wollen wir von Andreas lernen. Als Jesus mit seinen Jüngern an einem einsamen, öden Ort am See Genezareth versammelt war, war ihm eine große Menschenmenge von über 5000 Menschen nachgelaufen. Und Jesus heilte und predigte dort. Sie waren Stunden zusammen und abends hatten sie alle Hunger, was ein Problem war, denn es gab in der Nähe keine Geschäfte. Jesus sagte nun zu seinen Jüngern, wo bekommen wir das Brot her, dass wir es kaufen und diese zu essen geben können? Da fingen die Jünger an zu lamentieren und sagen zu Jesus, schicke doch die Menge fort, wir haben nichts, nur 200 Denare, das reicht nicht und bringt nichts. Aber dann kommt Andreas. Jesus hatte gesagt, es soll etwas zu essen geben. Gebt ihr ihnen zu essen. Und obwohl auch Andreas schwach im Glauben ist und sich nicht so recht vorstellen kann, wie das gehen soll, war er auf das Wort Jesus hin losgelaufen und bringt ihm nun all die Essensgaben herbei, die er gefunden hat. Einen Jungen mit 5 Broten und 2 Fischen. Was für ein Unsinn, könnte man meinen. Wirklich? Wenn Andreas 5 Brote und 2 Fische angeschleppt und dafür einsetzen will, dass damit 5000 Menschen und noch mehr gesättigt werden, dann brauchen und sollen auch wir unsere geringen Gaben und Talente nicht vergraben, sondern sie ebenfalls Jesus zur Verfügung stellen. Und dann dürfen wir sehen, was der lebendige Gott daraus machen wird. Am See Genezareth ging das aus dem wenigen ausgeteilte Brot nicht aus, denn der Messias war dabei. Nein, deine schwachen Worte und dein unvollkommener Dienst und Zeugnis allein werden deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deinen Bruder in Hauskreis und Gemeinde nicht satt machen. Nicht überzeugen vielleicht, aber Jesus ist da. Jesus, der Messias, ist da. Damals wie heute durch seinen Heiligen Geist und stellt sich zu seinem Wort. Und seine Möglichkeiten sind göttlich, nicht begrenzt. Gottes Fähigkeit, eine Gabe zu benutzen, wird nicht durch die Größe der Gabe eingeschränkt oder erst ermöglicht. Nicht die Größe der Gabe ist entscheidend, sondern vielmehr die Größe Gottes, dem sie im Vertrauen auf das Wort Jesu gebracht wird. Jesus hätte das Essen auch aus dem Nichts schaffen können, aber benutzt die unscheinbare Gabe des Andreas, um damit große Dinge zu vollbringen. Haben wir das auch verinnerlicht? Ich denke, das ist wunderbar und ermutigend für uns alle, denn wir kennen uns, wir sind schwach, wir haben Gaben, aber wir sehen uns immer ganz schwach und ganz unnütz. Da gibt es auch Hoffnung für so unscheinbare und limitierte Christen wie dich und mich. Und jetzt zum letzten Punkt. Andreas, ein unscheinbarer Diener und dennoch glücklich. Einen letzten Punkt, den wir von Andreas lernen können. Einige Menschen und auch Christen wollen entweder an sichtbarer Stelle die erste Geige spielen oder sie sind enttäuscht und dienen möglicherweise gar nicht. Petrus und auch Jakobus und Johannes schienen in ihren Anfängen dazu zu neigen, wie ihre Bemühungen zeigen, auf Kosten der anderen eine Vorrangstellung bei Jesus zu erlangen. So Andreas. Er tat genauso einen entscheidenden Dienst und hatte genauso ein Herz für Jesus wie die anderen. Aber Andreas schien es wichtiger zu sein, Menschen zu helfen und zu Jesus zu bringen, als nach Anerkennung, Ehre und Führungsposition zu streben. Das zeigt auch, dass er sofort seinen Bruder Simon Petrus zu Jesus führte, obwohl ihm klar war, dass dieser ihn durch seine dominante Art und seine Begabung ihn relativ schnell in den Hintergrund spielen wird oder würde. Ich weiß nicht, wie jeder Einzelne von uns reagieren würde, wenn man bei seiner Erwähnung oder Vorstellung jedes Mal hinzufügen würde, dass du der Bruder von dem und dem bist. Ach so, du bist ne, dein Bruder kenne ich doch. Dich noch nie wahrgenommen. Aber genauso war es bei Andreas. Und so taten es auch die Schreiber der Bibel sogar. Manchmal erwähnen sie ihn gar nicht, obwohl er das Gleiche getan hat wie alle anderen auch. Was würden wir an seiner Stelle machen? Wäre uns das egal und wären wir beleidigt? Ohne die sogenannten Jüngerlisten wird Andreas 8-mal und Petrus 184-mal im Neuen Testament erwähnt. Ein ganz schön langer Schatten des Bruders. Aber da war keine Rivalität. Kein Neid gegenüber dem Bruder Simon oder anderen, die im Mittelpunkt standen, sondern Andreas setzte bereitwillig und wirkungsvoll seine Gaben im Hintergrund ein. Gott hatte ihn beschenkt und er gönnte auch den anderen den Segen und unterstützte und ergänzte sie durch seinen Dienst in der zweiten Reihe. Andreas verstand zunehmend immer besser, was ihm sein Herr und Erlöser Jesus Christus vormachte. In Markus 9,35 sagte Jesus, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Nach Zeugnissen aus der Kirchengeschichte ging Andreas nach Mazedonien und in den Norden und trug die Botschaft von Jesus Christus ins heutige Russland. Seiner speziellen Berufung blieb Andreas nach der Überlieferung treu bis in den Tod. So erzählte er der Frau des Statthalters der römischen Provinz Achaia, das ist Griechenland, von Jesus und führte sie zum Glauben. Das brachte den Statthalter gegen ihn auf und er verlangte von seiner Frau, ihre Hingabe an Jesus zu widerrufen. Als diese das ablehnte, ließ er Andreas kreuzigen. Um seine Leiden zu verlängern, ordnete der Statthalter an, ihn an ein Schreckkreuz zu kreuzigen. Berichten zufolge hing Andreas vor seinem Märtyrertod 2 Tage am Kreuz und lud bis zum Schluss Vorübergehende zu Jesus ein. Die Tatsache, dass so viele, die Jesus bezeugt haben, leiden und sterben mussten, so wie der Apostel Andreas, zeigt, wie kostbar diese Botschaft ist. Wie viel Widerstand gegen diese befreiende, Licht, Frieden und Glück bringende gute Nachricht wurde und wird aufgebaut. Weil die ebenso kostbar ist, lässt Gott diese Spannung zu. Trotz Warnungen und Verfolgungen gibt es weltweit jeden Tag Menschen, die so wie der Andreas damals überaus glücklich zum ersten Mal rufen können: Wir haben den Messias gefunden. Amen. Ich würde gerne mit uns beten. Ich danke dir, lieber Herr. Ich danke dir, dass die Bibel voller Vorbilder ist für uns. Ich danke dir, dass du uns enorm hilfst durch all die Berichte der Bibel, sowie durch den heutigen. Danke, dass du unser Leben so massiv bereichert hast und dass du in jeglicher Lage, in der wir uns befinden können, eine Hilfe bekommen, wenn wir uns vertiefen in all das, was du hier schreiben lassen hast in deinem Wort. Danke, Herr, wir sind nie allein. Wir fühlen uns immer solidarisch mit dem einen oder anderen aus der Vergangenheit, aber auch vielfach, wenn wir das Leben von Menschen, von Christen heute, auch aus der Gegenwart, wenn wir ihr Leben kennen und ihre Lebensgeschichte. Herr, wir danken dir und wir bitten dich, dass du uns die Größe schenkst, ein Herz wie Andreas zu haben. Alles andere kann hinzukommen, aber so ein Herz hätte ich so gerne. Segne du uns, Herr, damit. Danke. Amen. Wenn ich über euch sprechen möchte, haben wir fast im Wortlaut jetzt gerade gesungen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr, jetzt bin ich durcheinander gekommen, der Herr segne euch heute und in der ganzen Woche. Amen. Ich bitte um Verzeihung, das ist mir noch nie passiert. Premiere, seit Jahren habe ich das ohne Fehler gesprochen.